Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und remote zugeschaltet, wie immer, ist
Florian Zapp.
Hallo Florian, grüß dich.
Hi Martin.
Was machen wir heute, Florian?
Wir beschäftigen uns heute mit einem kleinen Spezialthema der Organisationsentwicklung, systemtheoretisch fundiert natürlich, und zwar nämlich, wie kann man Organisationsentwicklung in kleinen Schritten machen, wenn man nicht den großen Hebel hat, wenn man nicht die Brechstange irgendwo ansetzen kann und alles auf links drehen kann, wie kann man dann vorgehen? Ein Thema, was wir an anderer Stelle schon mal aufgegriffen hatten, und zwar haben wir ein kleines neues Format entwickelt, Short Stories. Das kann man finden auf unserer Seite, wo wir alle unsere Weiterbildungen auch anbieten, 15stories.de, ist unten verlinkt, wo wir auch diese kostenlosen Formate einbinden, wo wir in 45 Minuten irgendein relevantes Thema rund um Organisationsentwicklung anbieten. Und wer da Interesse hat, gerne mal reinschauen, auf LinkedIn auch. Und das Letzte habe ich dazu angeboten, nämlich Organisationsveränderungen in kleinen Schritten, weil ich mit einem Kunden zusammensaß und wir überlegt haben, wie können wir die Veränderungen, die als notwendig gesehen wurden, und das waren da eine ganze Menge, in die Organisation bringen. Und dann war so eine Enttäuschung auf Kundenseite, weil sie gesagt haben, also eigentlich müssten wir mal den Hebel umlegen und hier die ganze Organisation verändern, damit wir das alles einführen können. Und dann haben wir alle gesucht und wir haben den Hebel nicht gefunden.
Komisch.
Genau, komisch. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht manchmal diesen Hebel hat. Also es gibt ja durchaus Veränderungen. Also ich begleite gerade ein ganz großes Veränderungsprojekt. Da war es einfach eine gesetzliche Auflage, eine neue Organisationsform zu entwickeln. Und das kann man nicht in kleinen Schritten, iterativ in Inkrementen. Das muss vorgegeben werden, das muss umgesetzt werden. Und irgendwann klappt dann diese neue Organisationsform um.
Okay, aber gut, da bleibt aber kein Stein auf dem anderen. Also da reden wir über Themen, wo Neugründungen geschaffen werden müssen. Oder es ist ja auch immer wieder, gerade bei sozialen Medien, so dass Firmen aufgespalten werden müssen. Ich glaube, an Google sind sie auch mal dran, dass das aufgespalten werden muss. Oder an Meta, weiß jetzt nicht, welches mehr genau war. Aber genau, wenn du so eine Aufspaltung hast, da ist natürlich von heute auf morgen ganz vieles anders. Sowas meinst du eher, ne?
Ja, genau. Es gibt einfach Fälle, da muss man strategisch und groß planen und dann umsetzen, und dann hat man gar nicht mal so viele Freiheitsgrade, wie man das möchte. Aber, oder besser gesagt, wie die Coaches sagen, und, ohne das Vordere in Abrede stellen zu wollen, und gleichzeitig gibt es aber auch ja ganz viele Veränderungen, wo es eben nicht diesen einen Riesenhebel braucht, sondern wo man im Kleinen anfangen kann und Schritt für Schritt sich vortasten kann, weil die Alternative in unserem Fall, wo wir den großen Hebel nicht gefunden haben, wäre ja dann eigentlich, dass man nichts tut. Ja, wenn man nicht das Große in der Hand hat, dann muss man es ganz lassen. Und das wäre ja auch schade. Ich würde gerne mich in drei Schritten dem Thema nähern mit dir. Und zwar einmal nochmal und da auch zurückgreifen auf Erkenntnisse der Systemtheorie und zu überlegen, warum wehren Organisationen eigentlich so viele Veränderungsimpulse ab? Und warum ist das vielleicht auch ganz gut so? Unter welchen Bedingungen könnte man jetzt aber Veränderungsimpulse eher aufnahmefähig machen? Und drittens dann ein Konzept uns anschauen, was diese Idee der kleinen Schritte sehr schön komplettiert, nämlich Small Wins. Ein sehr, sehr nettes Konzept oder ein sehr interessantes Konzept, wie man eben vorgehen kann, wenn man mit vielen kleinen Dingen auf etwas Großes einzuzahlen. Wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, Organisationen, wir haben es ja zur Genüge schon hier in diesem Podcast besprochen, sind eine besondere Form sozialer Systeme, die unter anderem dafür eingerichtet werden, dass sie gerade trotz veränderlicher Umwelt Stabilität aufrechterhalten. Also wir wünschen uns ja von Organisationen, dass sie gerade dann, wenn es turbulent wird, das verlässlich tun, wofür sie da sind, insbesondere sowas wie Behörden, aber auch andere Hochzuverlässigkeitsorganisationen. Es wäre ja komisch, wenn ein Pilot im Cockpit sagen würde, ich kann nur bei schönem Wetter fliegen, Turbulenzen. Dafür bin ich jetzt nicht.
Wer kann übernehmen?
Genau. Oder wenn Behörden sagen würden, ja, nee, also wir können nur unter Idealbedingungen Bescheide erlassen oder so, das würden wir alle nicht akzeptieren, denn wir wollen ja gerade, dass, wenn es ruckelig wird, die Organisation verlässlich das tut, wofür sie mal eingerichtet wurde. Und um das tun zu können, das haben wir auch schon besprochen, muss sie die Komplexität, insbesondere die Komplexität in ihrer Umwelt, die ja unendlich komplex ist, radikal reduzieren. Sie ist darauf angewiesen, die Organisation, und bildet Mechanismen aus, die Umwelt wahrzunehmen, aber eben höchst selektiv. Und Dirk Becker, der einen sehr schönen Text geschrieben hat über die verlernende Organisation, hat das überspitzt auf den Punkt gebracht, hat gesagt, Organisationen sind auf Lernresistenz gegenüber fast allem in der Umwelt angewiesen. Also um stabil arbeiten zu können, muss man eigentlich fast alles ignorieren, was in der Umwelt passiert, außer so ein paar bestimmte Dinge, auf die sich die Organisation, und das ist auch, finde ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, aber selber festlegt. Also Organisationen entscheiden selber, was sie in ihrer Umwelt als Informationen akzeptieren und wahrnehmen. Die Information ist potenziell in der Umwelt immer da. Also man könnte ganz viel sehen. Man hat eben nur sich mal dafür entschieden, dass man das als Organisation ausblendet.
Ja, da sind ja Organisationen auch nicht anders unterwegs als Individuen, ne?
Genau.
Wenn du dich nicht konzentrieren kannst oder einfach mal abschaltest, unsere Kinder und soziale Medien, sage ich einfach nur mal so, ne? Wenn du das nicht schaffst, da einfach für dich Ruhepole und Momente zu finden, in denen du Dinge durchziehst, ungestört, dann funktioniert es nicht.
Ja, ungestört, und aber auch, es gibt einfach, also mein Lieblingsbeispiel auch in den Weiterbildungen ist immer, wer hat heute Morgen den Tonnenpreis Zuckerrüben gecheckt? Ja, keiner von uns vermutlich, weil es einfach für keinen von uns relevant ist. Aber diese Information ist potenziell da. Ja, also dass wir es nicht wissen, heißt nicht, diese Information gibt es nicht, sondern wir haben uns entschieden, für uns ist sie nicht relevant, deswegen kümmern wir uns nicht drum. Und wir alle kennen ja aber diese Beispiele, was mit Organisationen passiert, die dann irgendwann Dinge ausgeblendet haben oder nicht ins Sichtfeld genommen haben, die dann doch irgendwann relevant wurden. So, das führt uns dazu, dass Organisationen also letztlich sich ihre Umwelt bauen, indem sie auf die Dinge schauen, die ihnen wichtig sind. Und auch hier, ich zitiere nochmal Dirk Becker, ein ganz lesenswerter Text. Es passiert am Ende oder führt am Ende dazu, dass jede Organisation dann die Umwelt hat, die sie verdient. Ja, nämlich die sie bereit ist zu sehen. Und wenn jetzt Veränderungen also stattfinden sollen, dann müssen Organisationen offensichtlich einen ganz, ganz interessanten Mechanismus in Gang setzen, nämlich sie müssen ihre Routinen, dass sie erstmal fast alles, was in der Umwelt passiert, abwehren. Diese Routinen müssen sie aufheben und sagen, diese eine Sache, die in der Umwelt da jetzt passiert, die wehren wir nicht ab, um mal in diesem Bild zu bleiben, sondern die akzeptieren wir jetzt als Veränderungsanlass. Man braucht also offensichtlich, um Veränderungen zuzulassen, Aufheben von Abwehrroutinen. Dirk Becker nennt das Verhinderung der Verhinderung von Veränderung. Also man muss diesen Mechanismus, dass man erstmal das meiste verhindert, den muss man irgendwie abstellen können. Und auf dieser Grundlage habe ich jetzt weil Menschen ja dann doch immer so gerne 4-Punkte-Pläne, 5-Punkte-Pläne wollen, habe ich tatsächlich mal einen mitgebracht, natürlich ohne, dass der dann 1:1 umzusetzen ist, aber würde gerne in 4 Schritten dir mal dieses Konzept, was wir da entwickelt haben, um Veränderungen in kleinen Schritten angehen zu können, vorstellen. Also, das erste ist wenige gezielte Veränderungen. Zweitens mit positiver Wirkung für drittens relevante, viertens in der Organisation anerkannte Probleme angehen. Keine Sorge, ich führe es gleich Stück für Stück auf. Fangen wir also an. Erstens wenige gezielte Veränderungen. Ist fast ein bisschen banal, aber nichtsdestotrotz, wenn man, so wie wir jetzt in diesem Fall, vor einer Situation steht, wo man eigentlich gerne 10 verschiedene Sachen verändern wollte, dann macht es natürlich nicht Sinn, 10 Sachen gleichzeitig halb gar anzufangen, sondern zu überlegen, und wir kommen gleich drauf, was könnte einem die Auswahl erleichtern, aber zu überlegen, was ist die eine Sache, auf die man jetzt den Fokus der Veränderung legt, denn, kennst vielleicht diesen banalen Spruch, man kann einen Nagel in die Wand schlagen, aber kein Brett, ja, also ein Nagel, weil an einer ganz dünnen Spitze die Energie am Ende gebündelt wird, und beim Brett verteilt sie sich eben über die ganze Wand und funktioniert dann eben gerade so nicht. Das heißt, Fokus auf bestimmte Dinge. Mhm.
Ich dachte, ja, genau, ja. Weil ich mich auch frage, wenn du auf einmal 10 Dinge einführst, ja. Du hast ja dann doch auch Feedback-Prozesse, wo du dann was sehen möchtest. Passt das denn überhaupt, die Veränderung? Und wenn du da auf einmal 10 Dinge veränderst, drehst du ja an 10 Stellschrauben auf einmal. Und da ist es vielleicht auch schwierig, Feedback einzufangen, hat es denn funktioniert oder zu beobachten, ob das funktioniert. Könnte ja, das ein Grund sein?
Das kommt auch noch dazu. Also ich war jetzt wirklich eher sogar bei so reinem, man hat eine begrenzte Menge an Zeit und Personal, aber da hast du auch völlig recht, wenn ich Dinge einführe, die miteinander in Wechselwirkungen stehen und an allen Stellschrauben gleichzeitig drehe, weiß ich ja auch nie, was hat jetzt funktioniert. Mhm. Oder man hat, das ist mir neulich in einem anderen Beratungsprojekt passiert, wo man sehr stark auf Selbststeuerung gesetzt hat und dann den Effekt hatte, dass selbstgesteuerte Teams in zeitlich anderem Horizont Dinge entwickelt haben und dann Team 1 schon fertig war in der Umsetzung und Team 2 noch offen neue Dinge entwickelt hat, die dann aber gar nicht mehr zu der schon umgesetzten Idee von Team 1 gepasst haben. Also das kommt ja auch noch dazu, dass du einfach aufpassen musst. Es gibt bestimmte Kombinationen, die jede für sich funktionieren, aber nicht zusammen.
Mhm. Okay.
Das zweite ist, echte Probleme lösen. Das klingt natürlich jetzt auch erstmal so nach, na, welche Probleme soll man denn sonst lösen? Aber manchmal erlebe ich das, dass Organisationseinheiten oder Beratungsunternehmen einen gewissen Legitimitätsdruck haben und auch dann irgendwann mal zeigen müssen, dass sie Dinge umsetzen und stürzen sich dann in dem Eifer auf Dinge, die ihnen als Beratungseinheit oder Beratungsunternehmen Spaß machen würden, aber die für die betroffenen Menschen eigentlich überhaupt keine Probleme lösen. Sondern die sind dann total genervt, dass sie irgendwelche Dinge noch machen müssen, die sie vorher nicht gestört haben. Und wenn man schon die Organisation mit so einem destabilisierenden Vorgang wie Veränderung konfrontiert, dann sollte das doch für Dinge sein, wo die Menschen dann auch sagen, das bringt mir hinterher was. Kennst du vielleicht auch solche Beispiele?
Ja. Es ist ein Problem, dass das Team nicht nach Scrum arbeitet.
Genau.
Ja, hast du mal genau hingeschaut? Also Scrum bietet sich gar nicht an. Ist ein Betriebsteam. Nee, bitte kein Scrum. Also, ja, das, Florian, absolut kenne ich. Das ist ein Klassiker. Ja.
Ich hatte das auch witzigerweise genau zum Thema Agilität. Das waren Beraterinnen und Berater, die waren beim Kunden eingebunden in Kundenprozesse und konnten, also mussten einfach nach deren Prozessen arbeiten. Und dann hat die versendende Organisation gesagt, so, wir werden jetzt agil und haben die dann auf Workshops geschickt und haben die dann dort Agilität lernen lassen und die haben hinterher gesagt, ey, in der Zeit hätte ich irgendwie 2 Dinge bei meinem Kunden gut umsetzen können, das hat mir jetzt überhaupt gar nichts gebracht, könnt ihr mich bitte einfach in Frieden lassen. Also das war zum Beispiel auch sowas. Du kennst bestimmt viele solcher Beispiele. Also Dinge angehen, wenn man schon sagt, wir wollen Veränderungen machen, die auch wirklich echte Probleme lösen für die Menschen oder für die Organisation wenigstens, auf die man dann verweisen kann. So, und jetzt springen wir einmal an die letzte Stelle, weil wir das Thema Small Wins nochmal zurückstellen wollen. Ich habe gesagt, in der Organisation anerkannte Probleme. Das folgt aus dieser Idee, deswegen diese Einführung am Anfang, dass Organisationen sich gut drauf verstehen, sehr viel auszublenden, aber bestimmte Dinge dann eben in den Blick nehmen. Und es gibt sowas, das könnte man mit gezähmten Irritationen umschreiben. Also das sind Dinge, die die Organisation als Veränderungsanlass anerkannt hat. Also wo sie sagen, das sind Dinge, wo wir als Organisation draufschauen müssen, die für uns wichtig sind. Das gibt es in jeder Organisation. Ich weiß nicht, wenn ich dich jetzt direkt so mal überfalle, hast du so Beispiele zurzeit aus Organisationen, in denen du unterwegs bist, wo du sagst, das sind so Themen, da ist in der Organisation klar, hinter denen stecken Veränderungen.
Ja, das allgegenwärtige Thema KI.
Zum Beispiel, also, genau.
Da stecken Veränderungen, was machen wir denn damit?
Ja.
Und es ist in aller Munde. Und es ist ganz interessant, wenn man sich mal so umhört, ganz viele arbeiten schon damit, wo ich erstaunt bin. Und ganz viele überhaupt nicht. Total spannend. Auch gerade, wenn man so das Gefühl hat, ja, Softwareentwickler wissen da Bescheid bei dem Thema. Auch nicht immer, weil Softwareentwickler, also es gibt ja Leute, ich weiß ich, ich hoffe, ich hole nicht zu sehr aus. Es gibt Leute, die spielen ganz viel Fußball und wenn du fragst, ey, kommst du mit ins Stadion? Nee, ich gehe nicht mit ins Stadion. Ja, warum? Nee, interessiert mich nicht. Ich spiele gerne Fußball. So, also so kann das auch auf EntwicklerInnenseite sein, dass die gerne programmieren, diese Aufgaben lösen. Aber ja, KI gibt's oder andere Themen gibt's, aber ich bin ja hier bei meinem Job, was nicht bewertet werden soll von meiner Seite, sondern ja, einfach Themen ausgeblendet werden, vielleicht um sich zu fokussieren.
Ja, da hast du total recht. KI ist bestimmt so ein Thema für viele Organisationen. Ich hatte das auch in unserer kleinen Veranstaltung gefragt. Da kam das Thema Kundenfokus. Also es gibt Organisationen, wenn du da drüber schreibst Kundenorientierung, dann darfst du praktisch alles machen, wenn du argumentieren kannst, dass es dem Kundendienst dient. Das Thema Nachhaltigkeit hatte ich schon. Also dem Thema Nachhaltigkeit, also da hatten wir dann am Ende sogar den lustigen Fall, dass sowas wie neue Stellenbeschreibungen, die ja eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, unter dem Label Nachhaltigkeit plötzlich umsetzbar waren, weil Nachhaltigkeit, da müssen wir wirklich ran, da sind werden alle Ressourcen mobilisiert. Und die Idee ist praktisch, dass man ein bisschen wie so ein Trittbrettfahrer sich mit seinem Thema, was man hat, auf etwas setzt, wo man weiß, das ist in dieser Organisation eine gezähmte Irritation anerkannt. Das ist was, wo alle wissen, dahinter steckt Veränderungsbedarf und setzt sich dann mit seinem Thema da einfach mit dran. Ja, das funktioniert nicht immer. Und natürlich gibt es auch die andere Lösung zu sagen, wäre es nicht Aufgabe von Beratung und Strategieentwicklung, die Organisation dazu zu bringen, in der Umwelt relevante Probleme selber direkt wahrzunehmen und zu benennen. Absolut, aber manchmal geht es halt nicht. Und dann bleibt diese Trittbrettfahrer-Idee zu sagen, man nimmt etwas, was die Organisation für sich schon eingewertet, eingepreist hat als Veränderungsanlass und dockt daran an.
Ja, quasi als Vertrauensbeweis. Schau mal, hier hat es funktioniert.
Als Vertrauensbeweis oder eben als so den Schwung nutzen, ja, der da ist. So mit Aufspringen, Trittbrettfahrer, ne, mit Aufspringen und den Schwung nutzen, weil jeder weiß, wenn irgendwas in Schwung ist und man schwingt mit, das funktioniert. Ne? Wer mal versucht hat, eine Wippe gegen den laufenden Flow anzuhalten oder dagegen zu wippen, der weiß, wie holprig und wackelig das wird. Also ein Weg, den man gehen kann, dass man sagt, was in dieser Organisation ist eh in Bewegung und können wir da mit unserem Thema drauf andocken. Und jetzt haben wir noch den vierten Punkt. Ich habe es mal genannt, gezielte Veränderungen mit positiver Wirkung, wo ich das Small Wins Konzept von Weick vorstellen will, der schon in den 70ern darüber geschrieben hat, eher unter dem Aspekt, soziale Probleme anzugehen, funktioniert aber genau so für andere Probleme. Und der hat gesagt, Small Wins, und da sind wir fast so ein bisschen in der Agilität beim Thema Inkremente, ja, ist ein konkretes, vollständiges, umgesetztes Ergebnis für sich genommen von mäßiger Bedeutung. Ja, also es geht zum einen, das ist wichtig, nicht darum, einfach was ganz Großes in viele Teilschritte zu zergliedern, dann ist es ja immer noch groß, also kein Wasserfallprojekt
drauf zu machen, okay.
Sondern es geht darum, für sich genommene kleine, also deswegen Inkremente, ne, die für sich schon stehen und erstmal, wo man sagt, ja, das ist jetzt aber nicht der große Wurf, ja, aber eine Reihe dieser kleinen Small Wins zeigt jedoch ein Muster, so schreibt Weick das, das Verbündete anzieht und Widerstand gegen nachfolgende Vorschläge verringern kann. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen drauf, wie man das dann im Detail machen kann. Aber das ist die Idee dahinter. Also kleine Dinge, wo man weiß, die sind für sich abgeschlossen umsetzbar anzugehen, statt den großen Wurf zu versuchen.
Ah, okay. Finde ich jetzt spannend. Also in der Vorbereitung hatte ich es eher so verstanden, und das war nochmal ein wichtiger Einwurf von dir, gerade so das Zerteilen. Wie wir ja gerne am Ende von Workshops fragen, so, was ist das kleinste gemeinsame Thema, das wir jetzt in Umsetzung bringen? Aber dieses kleinste könnte ja doch Teil eines großen Themas sein. Darum geht's nicht, sondern einfach raussuchen, klein, wirklich klein und abgeschlossen, für sich stehend.
Genau. Ja, okay. Natürlich in die Richtung, in die man gehen will, irgendwie
verbannt. Es ist alles in einem großen Kontext, ne?
Genau, also ne, es wäre jetzt nicht sozusagen, ne, das kleinste Ding ist jetzt, wir gehen zusammen Mittagessen, das können wir wenigstens umsetzen. Ja, das würde wahrscheinlich das Problem nicht lösen. Aber du weißt schon, wie ich meine, irgendwie in diese Richtung. Und jetzt machen wir mal was wir ja nicht so oft tun, aber wechseln mal auf die auf die psychische Seite, auf die Psychen der Menschen. Das ist tatsächlich ein Vorgehen, was auch Menschen scheinbar sehr entgegenkommt, nicht nur Organisationen, weil es gibt das Konzept, ich weiß nicht, ob du das kennst, des Arousals, also der Erregbarkeit, würde man auf Deutsch sagen. Also wie sehr Menschen, Stress ist falsch, aber wie sehr Menschen Anspannungen empfinden aufgrund von Aufgaben, die vor ihnen liegen. Und diese Kurve, das ist ein umgekehrtes U, wenn man das aufträgt, Anspannung auf der X-Achse von niedrig zu hoch und auf der Y-Achse die Performance, dann ist das ein umgekehrtes U und findet dort seinen Höhepunkt, wo man so mittelschwere Aufgaben erledigen muss. Ja, also wir Menschen sind unterfordert, wenn es zu einfach ist, und überfordert durch zu viel Anspannung, wenn es zu schwer wird. Und man findet so sein ideales Verhältnis von Performance dort, wo man so mittelschwere Aufgaben zu erledigen hat, die aber irgendwie für einen machbar erscheinen.
Ah, okay. Also ist nicht in der Annahme, dass das so eine Kurve durchfährt. Ich kriege eine Aufgabe von dir und dann so, ach du Scheiße, wie kann ich das machen, dass der Florian auch am Ende zufrieden ist, dass das die Kurve durchfährt, sondern du gehst bei der Aufgabe, die ich in dieser Kurve suche. Also eher statisch.
Ja, genau. Okay. Die könnte man so zuordnen. Man kann so einen Pfeil machen zwischen Schwierigkeit der Aufgabe und so weiter. Und das Spannende ist, auch das ist gut untersucht, je einfacher die Aufgabe, desto mehr Arousal, Erregbarkeit akzeptieren wir und können immer noch gute Performance abliefern. Also wenn es was ist, wo wir einfach super sicher drin sind, dann können wir das auch unter erhöhtem Stress ganz gut. Je schwieriger die Aufgabe wird, desto weniger Erregbarkeit, Arousal, Stress können wir akzeptieren, um noch gute Performance abliefern zu können. Und das ist die Idee auch hinter diesen Small Wins, zu sagen, man schneidet die Probleme, die einem erstmal völlig zu überfordern scheinen, so klein, dass kreatives Handeln, gute Performance möglich ist. Weil wenn sie uns zu groß erscheinen, überfordern sie uns und wir können gerade eben nicht mehr das, was wir ja eigentlich wollen in Veränderungsprozessen, Kreativität und so weiter, abrufen. Denn es gibt, das schreibt Weick selber, diese Ironie, dass Menschen oft dann Probleme lösen können, wenn sie sie nicht mehr als Probleme wahrnehmen. Ja, in dem Moment, wo du das gar nicht mehr als großes Problem für dich kategorisierst, ab da bist du plötzlich in der Lage, die Dinge gut lösen zu können.
Ah ja, okay. Der Moment des Ärmel hochkrempelns.
Genau.
So, komm, pack
das
mal an.
Das ist handhabbar. Genau,
handhabbar.
Das kriege ich hin.
Machen wir. Alles.
Genau.
Ach du Scheiße. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo ist denn das Knäuel? Das ist dann der Stress, ja, wo ich dann drum rumlaufe, so, oh Gott, große Erwartungshaltung an mich, aber ich kann gar nicht starten.
Und damit arbeiten ja auch so Produktivitätstechniken. Du kennst vielleicht dieses Buch Atomic Habits, wo es ja sogar so weit geht, dass man die Dinge runterschneidet, bis sie 2 Minuten nur noch dauern. Also das sozusagen die maximale Idee der Handhabbarkeit, zu sagen, hey, 2 Minuten kriegst du ja wohl hin. Aber diese Idee ist immer die gleiche, dass der Summe überfordert uns. Wir können das ganz gut bewältigen, wenn wir das Gefühl haben, hey, das kann ich einschätzen. Und Ziel ist also, dass man versucht, Probleme so zu schneiden, dass Anspannung und Handlungsfähigkeit ideal ausbalanciert werden. Und dann, und da sind wir wieder beim Fokus, also identifiziert man eine Sache, wo man sagt, damit können wir jetzt gut loslegen. Das ist was wir abschließbar zusammen bewältigen können, und fokussiert sich dann nur darauf, auch nicht auf 5 Sachen gleichzeitig, sind wir wieder beim Nagel und beim Brett, sondern nur darauf, und wenn das abgeschlossen ist, aufs Nächste. Und so baut man eine Folge von lauter funktionierenden Dingen, die irgendwann anderen zeigen, so, hey, da tut sich ja echt was. Und man kann eben auch vorweisen, guck mal, wir haben lauter Erfolge, und kann dann am Ende vielleicht mit dieser gewonnenen Energie auf was Großes einzahlen. Kleines Beispiel vielleicht. Weick selber beschreibt einen Vorgang in den USA, wo ein Politiker Ruckelshaus geschrieben, sich um das Thema Umweltschutz kümmern musste und eigentlich das große Problem der Luftverschmutzung hatte und das angehen wollte und dort aber keinen Ansatzpunkt gefunden hat. Und dann ein, so schreibt er selber, obskures 80 Jahre altes Gesetz gefunden hat, mit dem er sehr schnell gegen Wasserverschmutzung vorgehen kann. Und anstatt nun also das Thema Luftverschmutzung, was eigentlich anlag, anzugehen, hat er mit diesem Gesetz, mit dieser Verordnung es geschafft, sofort entsprechende Städte und Firmen abzumahnen, sage ich jetzt mal, und denen die zu zwingen, gegen diese Wasserverschmutzung vorzugehen. Und plötzlich hat sich gezeigt, oh, da passiert ja echt was, der tut was, jetzt wird's ernst. Und die Firmen haben angefangen, gegen Luftverschmutzung selber vorzugehen. Also diese Idee, ne, zu sagen, ich komme jetzt nicht an dieses Thema, was ich eigentlich habe, ran, aber ich nehme etwas Verwandtes, wo ich aber schnell Dinge umsetzen kann. Das ist mit diesem Konzept der Small Wins gemeint.
Mhm. Ja, okay.
Wenn man jetzt also loslegen wollte, dann würde ich mir so drei Fragen stellen, nämlich einmal, welche anerkannten, gezähmten Irritationen sind in unserer Organisation vorhanden? Wo kann ich ansetzen? Wie kann ich da andocken? Wie kann ich auf das Trittbrett aufspringen? Und welche Themen finde ich, wo ich abgeschlossen loslegen kann und irgendwie Erfolge in die richtige Richtung im Sinne dieser Small Wins produzieren kann? Und dann ist vielleicht eine Organisationsveränderung in kleinen Schritten möglich.
Okay, Florian, dann sind wir durch, oder? Klingt so danach.
Absolut.
Herrlich. Immer wieder schön, den Podcast zu machen mit dir, Florian. Von den Trittbrettfahrern zu den gezähmten Irritationen. Das ist ja fast ein Zungenbrecher. Ganz herrlich, was ich hier immer lerne. Und deswegen machen wir das. Ja, vielen Dank für die Darstellung. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Martin. Mach's gut.